Guten Morgen, herzlich willkommen in unserem Gottesdienst hier im Gospelhaus. Für die, die neu hier sind, vor allem unsere amerikanischen Freunde, ich bin Jonathan und heute Morgen predige ich aus Galater 5. Aber zuvor möchte ich gerne noch Hannelore willkommen heißen. Wir haben gestern mit dir getrauert über den Tod deines Mannes und wir beten für dich, beten für viel Trost und Kraft in dieser Zeit, dass Gott mit dir ist. Und wir wissen, dass es muss sehr, sehr schwer sein. Und die ganze Lehmann-Familie, ihr seid alle herzlich willkommen. Und ihr seid in unseren Gebeten und unseren Gedanken. Und ich möchte kurz was erzählen. Das hat mich wirklich sehr bewegt gestern bei der Gedenkgottesdienst. Sie haben von Martin erzählt, wie er in den letzten Zügen lag und der Psychologe zu ihm kam. Und normalerweise sind Leute sehr durcheinander und sehr, ja, wissen nicht weiter. Und nach dem Tod kam er dann zu dem Schwiegersohn und hat erzählt, ich musste ihn nicht trösten, ich musste nicht ihn irgendwie aufbauen. Er hat mich nach meiner Arbeit gefragt. Er war so im Frieden und so zufrieden. Es war sehr erstaunlich. Und das war für mich ein wunderbares Zeugnis von dem Glauben von Martin und was für ein wunderbares Zeichen, wie er wirklich geändert hat. Und ich glaube, die Bibel sagt uns immer wieder, schaut auf das Ende. Ja? Manche können lossprinten und mit aller Gewalt und Kraft was auf die Beine stellen, aber schaut auf das Ende. Martin hatte ein sehr schönes Ende. Das, was wir gestern gehört haben, war sehr bewegend und sehr schön. Und wir stehen mit euch. Heute Morgen in unserer Predigt fahren wir fort mit Galater 5 und wir kommen zu den Versen 13 bis 15 und das ist so eine Art Übergang. Unser ganzes Thema in diesen Wochen ist Freiheit oder Religion. Und genau darum geht es, um diese Freiheit. Und wir werden uns heute Morgen Gedanken machen, was ist wirkliche Freiheit? Ja, ist Anarchie Freiheit, wenn keiner bestimmen kann? Wir hatten mal einen Freund, Sarah und ich, er hat einen Bekannten, der hieß Isaac, der kam aus Mexiko, der ist eigentlich so mehr oder weniger mit uns hierher gezogen nach Deutschland, hat aber dann seine Frau, sein Kind verlassen und irgendwie, man hat das Gefühl gehabt, er will völlig ausbrechen. Ausbrechen aus allen Normen, aus allen Regeln, ausbrechen gegen die bürgerlichen Normen, die empfand er einfach nur als einengend und ist dann eingezogen in die Hausbesetzer-Szene hier in Berlin. Und aber wisst ihr, was er erzählt hat? Dass sie unglaublich viele Regeln haben bei den Anarchisten. Da gab es eine ganz klare Hackordnung, wer da einzieht in das Haus. Ja? Wenn du zum Schluss eingezogen bist, dann hast du den Platz an der Tür bekommen. Und dadurch, dass es nicht alles so ganz dicht war in der Hausbesetzerwohnung, hat er am Anfang auf dem Boden geschlafen, wirklich am letzten Platz. Da, wo es am meisten gewindet hat, wo es am schlechtesten war. Und deshalb wollen wir uns heute Gedanken machen, was ist wirkliche Freiheit? Was bedeutet das? Wir leben in einer Generation, wo Leute gerne ausbrechen wollen, ja? Keine Regeln, nichts vorschreiben lassen. Und wir schauen uns diesen Text an, Galater 5, 13 bis 15. Ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder. Nun nehmt die Freiheit nicht zum Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander in Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in dem einen Wort zusammengefasst. Du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ihr einander beißt und verschlingt, dann gebt Acht, dass ihr euch nicht gegenseitig umbringt. Das ist das Wort Gottes. Amen. Vielleicht manche von uns denken jetzt, oh, jetzt haben wir über Wochen über Freiheit gehört. Das klingt so toll. Das ist toll, oder? Frei zu sein ist eine schöne Sache. Aber jetzt hat sozusagen Gott uns erst sozusagen so einen Köder angeboten und jetzt kommt er durch die Hintertür rein und will uns doch lauter Vorschriften machen. Ja? Wir müssen doch das Gesetz halten, müssen den anderen lieben und so weiter. Ich glaube, wir sind wirklich zur Freiheit berufen. Aber es geht darum zu überlegen, was für eine Freiheit. Wie schaut Freiheit aus? Weil vieles, was in unserer Welt als Freiheit propagiert wird, ist wirklich die Unfreiheit des anderen. Ja? Wenn du die Kapitalisten hörst, die sagen, wir wollen einen freien Markt. Keine Regeln, es soll jeder Unternehmer das machen dürfen, was er denkt. Und auf der anderen Seite sagen die Arbeiter, Arbeitervertretung, Freiheit für die Arbeiter, nieder mit der Unterdrückung der Arbeiter. Wir wollen nicht, dass die Kapitalisten völlige Freiheit haben und unsere Arbeiter unfrei sind. Versteht ihr? Das, was vielleicht der eine als Freiheit bezeichnet, ist für den anderen völlige Unfreiheit. Auch persönlich. Ein Jugendlicher bricht von zu Hause aus und sagt, ich werde mir von meinen Eltern nichts mehr reinreden lassen, ich nehme Drogen, ich besauf mich jedes Wochenende und ich ziehe in eine Stadt und tue und lasse, was ich will. Ich bin frei. Wir wissen aber ganz genau, was es bedeutet. Diese Person ist wahrscheinlich sehr, sehr schnell unfrei. Gebunden, abhängig, drogenabhängig. Ja? Auch sexuell. Freie Liebe, tu, was du willst. Schau Pornos und dann glaube ich, mich frei zu fühlen. Wir wissen heute, dass Pornoschauen den Verstand, unser Denken verändert, kaputt macht ein Stück weit. Dass viele Millionen Menschen sind abhängig von Pornos. Das, was viele als frei bezeichnen, führt in eine völlige Gebundenheit. Wir wollen frei sein von jeden Autoritätsfiguren, von Regeln und einfach das tun und lassen, was wir wollen und finden uns dann wieder in Gebundenheit. Und wenn wir von Freiheit reden, dann ist es nicht frei zu sündigen. Und wie wir schon gesagt haben, die Gnade könnte missverstanden werden. Gott beschenkt uns einfach. Das heißt, ich kann tun und lassen, was ich will. Gott muss mir ja vergeben. Aber es geht nicht um eine Freiheit zu sündigen, sondern Freiheit vom Sündigen. Freiheit, mich selber zu verletzen, mich selber kaputt zu machen und frei, andere zu verletzen, andere kaputt zu machen. Es geht um eine Freiheit, Gott begegnen zu können. Freiheit für Jesus. Und wie Till schon heute sagte, heute Morgen, das größte Glück ist, wenn wir Gott anbeten. Das glauben wir wirklich. Und es geht in beide Richtungen. Du kannst am meisten Erfüllung, Glück finden, wenn du deinen Blick auf Gott richtest. Und Gott ist am glücklichsten und er freut sich so sehr, wenn er Menschen sieht, die ihre Erfüllung in Gott finden. Viele Menschen, gerade hier, wir sind ja die Hauptstadt des Atheismus, so nennt man Berlin auch, sagen, ja, wir haben uns frei gemacht von der Knechtschaft Gottes. Aber das ist nicht die Freiheit, die die Bibel bezeichnet, sondern frei ist es, Gott kennen zu dürfen, Gott lieben zu dürfen, sich an Gott zu freuen, an Gottes Liebe, an Gottes Gnade, an Gottes Erbarmen zu freuen. Und hier wird ein Wort benutzt, diese Freiheit, die wir wirklich haben, und da heißt es, den Vorwand für das Fleisch. Aber eigentlich, das Wort ist ein militärisches Wort. Das ist wie eine Art Ausgangslager. So wie wenn eine Armee zusammengerufen wird und sie haben Lager und sind dann dabei, wo anzugreifen. Es ist wie ein Ausgangslager. Das Fleisch, und ich muss kurz erklären, was ist das Fleisch? Das Fleisch ist nicht nur einfach hier Fleisch oder Fleisch, was du isst, sondern es ist sozusagen dieses alte Wesen, das alte in mir, was sich gegen Gott sträubt, was rebelliert gegen Gott, was sein eigenes Ding machen will. Und das ist, wir reden ja von Fleischeslust, die meisten denken gleich, das ist wahrscheinlich irgendwie sexuell oder Fresserei oder irgendwas Körperliches. Das ist auch damit einbezogen, aber es geht grundsätzlich alles, was sich gegen Gott sträubt. Und wir sollen das Fleisch nicht zum Ausgangslager machen für die Sünde. Im Krieg werden oftmals die Boote, die Brücken, die hinter sich gelassen werden, zerstört, um eine Möglichkeit des Rückzugs völlig auszuschließen. Und das ist so ein Stück weit, was Paulus hier meint. Wir sollen sozusagen alles abbrechen, das Lager abbrechen. Wir sollen kein Ausgangslager für das Fleisch haben, wo wir sozusagen uns da drin ausleben in dem Bösen. Und ich glaube, das ist ein Wort für uns heute Morgen, weil wir leben in einer Generation, die sagt, hey, ich will mich ausleben, ich will mein Fleisch ausleben. Ich will auch, dass mir niemand irgendwas vorschreiben kann, kein Mensch, kein Gott. Aber wir sehen das Resultat, was er zum Schluss sagt. Er redet davon, was passiert, wenn jeder sich völlig auslebt. Es ist eben nicht, wie der Kapitalismus behauptet, der Markt regelt sich schon selber, oder? Glauben wir das wirklich? Regelt der Markt sich selber? Wenn jeder sich selber überlassen ist, regelt sich das dann schon irgendwie? Nein, es gibt ein paar, die alle anderen ausnutzen. Gerade am Anfang, wo der Markt sehr frei war, waren dann die Kinder, 6-Jährige, die in den Stollen gearbeitet haben, die geschuftet haben den ganzen Tag. Arbeiterfamilien, die sich eine kleine Wohnung mit 2 anderen Familien teilen mussten. Das war das Resultat davon, wenn Leuten das völlig freigestellt wird, zu leben, auszuleben, was sie können. Und das ist, was die Bibel sagt. Wenn wir uns selber überlassen sind, uns ausleben können, wie wir wollen, dann führt das zur eigenen Zerstörung und Zerstörung anderer Menschen. Und das ist auch, was hier beschrieben wird. Und das ist ein bisschen verstörend eigentlich, weil an wen schreibt er hier? An eine Kirche oder mehrere Kirchen. Es ist sehr sarkastisch. Wenn ihr einander beißt und verschlingt, dann gebt Acht, dass ihr euch nicht gegenseitig umbringt. Er redet hier von Streit, von heftigen Auseinandersetzungen, von Konflikten, die zur Zerstörung führen könnten. Passt auf, dass ihr nicht euch gleich völlig auseinandernehmt. Das ist eine Realität. Das ist eine Realität und ich glaube, so ziemlich jeder von uns, der schon länger in der Kirche war, weiß, dass diese Dinge passieren. Leider. Wir haben das letzte Mal darüber gesprochen und heute Morgen will ich das sozusagen zusammenführen, weil wie gesagt, das ist ein Übergangsverse zu den Abschnitten. Was bedeutet das, in der Freiheit Gottes zu leben? Wie gesagt, es ist nicht eine Freiheit von jeden Regeln, frei von tu und lasse, was du willst, sondern es ist, diese Freiheit bedeutet, wir sind frei, das Richtige zu tun, wir sind frei zu lieben, wir sind frei, Gott nachzufolgen. Weil die Realität ist, Menschen sagen vielleicht, ja, ich will Gott suchen und ich will ja eigentlich das Richtige tun, aber es gibt Dinge, die uns binden und uns abhalten, das Richtige zu tun. Und wenn wir ehrlich sind, wenn wir wirklich ehrlich sind, wenn wir uns in uns selber hineinschauen, das ist die Realität. Und was ist sozusagen jetzt die Lösung? Und ich glaube, das, was wir die letzten Wochen gehört haben und auch schon in diesen Versen etwas drin, was die Lösung ist. Er sagt, wenn wir einander lieben, dann erfüllen wir das Gesetz. Ich dachte, er ist gegen das Gesetz. Ist Paulus nicht gegen das Gesetz? Nein, Paulus ist nicht wie gegen das Gesetz. Und wie wir es schon festgestellt haben, es gibt 3 verschiedene Gebräuche für das Gesetz. Das eine ist, das Gesetz hat Gott uns gegeben, ein Stück weit wie ein Gefängnis. Es hält uns zurück, Böses zu tun. Es gibt Gesetze, damit wir nicht uns völlig ausufern, damit unsere Gesellschaft nicht völlig zerstört werden, weil jeder tut, was er will. Das zweite ist, es ist wie ein Zuchtmeister, erinnert euch vielleicht, vor ein paar Wochen haben wir darüber gesprochen, wie ein Zuchtmeister, der die Kinder ständig ihnen gezeigt hat, wie schlecht sie sind und was sie alles falsch machen und sie auch geschlagen hat wahrscheinlich. Es ist wie ein Zuchtmeister, das Gesetz zeigt uns, wo wir falsch sind, wo wir böse sind. Und es zeigt uns, wir brauchen einen Retter. Wir brauchen einen, der uns befreit von uns selber. Und drittens, es lehrt uns. Das Gesetz Gottes für den Christen, und das ist für den Christen, das ist, was es für uns bedeutet. Das Gesetz lehrt uns, was Gott will. Es zeigt uns, was Gottes gute Absichten für uns Menschen sind, wie unsere Beziehungen ausschauen sollen, wie wir miteinander umgehen sollen, wie Kirche aussehen soll, wie Familie aussehen soll, wie Erziehung, alles Mögliche aussehen soll. Und deshalb heißt es, hier in diesen Versen, wie lieben wir, und das wird noch ein bisschen genauer gefasst, sondern dient einander in Liebe. Und man könnte das sogar übersetzen als dient als Sklaven in Liebe. Das ist wirklich ein sehr, sehr deutliches Wort. Es ist Sklavendienst. Und jetzt denken bestimmt manche von euch, also Jonathan, Freiheit und Sklavendienst, das passt wirklich nicht so arg gut zusammen. Ja, also Sklave ist sehr unfrei und Freiheit ist irgendwie das Gegenteil. Aber ich glaube, es ist wirklich ein schönes Paradox. Es ist vielleicht ein bisschen schwierig zu verstehen, aber es ist wirklich wahr. Es ist wahr, dass wir sozusagen versklavt sind der Liebe, versklavt sind Gott gegenüber. Ich weiß, es klingt sehr paradox und doch, so wie ein Paradox ist, etwas, was gegenseitig klingt, was nicht zusammenpassend zu scheint, da steckt eine tiefe Wahrheit drin. Das ist ja, was ein Paradox ist. Es ist eine tiefe Wahrheit da drin, dass wir sozusagen der Liebe versklavt sind und darin wirkliche Freiheit finden. Wir sollen einander dienen. Und ich glaube, wie es in der Bibel immer wieder heißt, nicht nur mit Worten. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber manchmal als Christen sind wir sehr smart drin, vielleicht den anderen Schwierigkeiten zu besorgen, aber zu sagen, hey, ich hab dich total gern. Du bist ein toller Typ. Ich mag dich. Aber, ja, kennt ihr das? Also ich habe das immer wieder erlebt. Ich hatte eine Situation, wo ich Jugendleiter war in München und waren mit den Jugendlichen unterwegs, da war Eis auf der Straße, ich habe das nicht gesehen und sind ein Stück weit von der Straße abgekommen. Und dann sind wir nach Hause gefahren, er hat das erfahren und er war so wütend auf mich. Aber hat es mit einem Lächeln gesagt. Kennt ihr das? Ja? Hat es ganz, ganz lieb, ganz christlich gesagt, aber eigentlich mir gesagt, du Arschloch. Ich glaube, dass wir müssen dienen heißt, ein Sklave für den anderen zu sein, sich für den anderen einzusetzen, wirklich für den anderen da zu sein. Und ich glaube, was wir im Galater in den letzten Kapiteln immer wieder gesehen haben, und ich möchte sozusagen kurz wiederholen, wie das nur gehen kann, weil es ist menschlich nicht möglich. Ich habe das letzte Mal gesagt, dass Paulus sprach von sich selber als dem Obersünder gegen Ende seines Lebens. Als er jahrelang als Missionar gearbeitet hat, für Gott gelitten hat, das schwerste Leben auf sich genommen hat und doch bezeichnet er sich nicht als den Oberhelden, nicht ich bin der Apostel und ich bin besser als ihr oder irgendwas, sondern sagt, ich bin der Obersünder. Und ich glaube, das ist die Haltung, die wir haben sollen. Und etwas, was wir gesehen haben in den letzten Wochen, was verändert unser Leben? Es verändert, dass wir wissen, wir haben eine Identität in Gott. Ja? Wenn ich zur Schule gehe und Jeremiah abhole und mitbekomme, dass die Kinder sich irgendwie total angiften, anätzen, ne? Dann gehe ich danach ins Auto und sage, Jeremiah, so reagieren Reichert-Kinder nicht. Dann klingt das erstmal falsch, weil man sagen könnte, ja, aber er hat es doch gemacht. Nein, aber Reichert-Kinder sind Gottes Kinder. Ihr gehört zur Familie Gottes. Und ja, du machst das, aber es entspricht nicht deiner Identität. Es entspricht nicht dem, wer du bist. Das heißt nicht, dass er es nicht mehr machen wird. Wahrscheinlich wird er es wieder mal machen. Aber wenn wir wirklich wissen, was unsere Identität ist, dann werden wir immer mehr, wer wir wirklich sind. Und das ist, was der Galaterbrief uns immer wieder zeigt. Wir haben völlig neues Leben in Gott. Wir haben eine Freiheit. Wir leben die vielleicht nicht völlig aus. Wir leben das nicht immer und wir sind so wie die Kirche auch hier. Teilweise streite ich mit meiner Frau, mit anderen und es gibt Konflikte und Schwierigkeiten. Aber ich kann auf die Konflikte schauen und ich mache das sehr gerne. Oder ich kann lernen zu schauen, wer bin ich in Gott. Ich liebe die Geschichte von David. Was letztes Jahr oder vorletztes Jahr haben wir über David gesprochen hier. Ich liebe die Geschichte, als seine Stadt eingenommen wurde. Keiler wurde eingenommen, er war mit seinen Männern auf einem Feldzug, sie kamen zurück, die ganze Stadt war ausgeraubt, Frauen und Kinder waren alle mitgenommen worden und die Soldaten, seine Leute, seine Männer, die ihm bis dahin so treu waren stinkend wütend auf ihn. Und so wütend, dass sie ihn sogar umbringen wollten. Sie hatten überlegt, was machen wir jetzt mit David? Und dann heißt es nur in diesem einfachen Vers, da, wo sie ihn gerade umbringen wollen, in dieser unmöglichen Situation, und David stärkte sich in Gott. David stärkte sich in Gott. Er kannte seinen Gott. Die Situation, wie gesagt, sah unmöglich aus, schwierig aus. Aber in dem Moment hat er Frieden gefunden, Ruhe gefunden, Freude gefunden. So wie wir es vorhin gesungen haben, Jesus, der Name Jesus ist kraftvoll. Er hat sich an Gott gewandt, es steht nichts weiter drin, was er sonst gemacht hat. Was würden wir tun, wenn wir in schwierigen Situationen sind? Wir suchen Hilfe, vielleicht mit Finanzen, versuchen etwas zu lösen, indem ich irgendwie Finanzen auftreibe, indem ich vielleicht auf Arbeit hast du Schwierigkeiten, du versuchst Leute auf deine Seite zu ziehen, in der Familie, wenn der Familie streitet, mit den anderen auf die anderen einzugehen. David hat all das nicht gemacht, sondern er stärkte sich in Gott. Er suchte Gott und hat in dem Moment Frieden gefunden, seine Ruhe. Und für mich, ich bin da nicht da, aber das ist, was ich möchte. Können wir Menschen sein, die, wenn um uns herum es tobt, die See schäumt, wir uns zu Gott wenden können und in dem Moment Frieden finden und die Situation löst sich deshalb. Nicht, weil wir menschlich irgendwas in Gang gebracht haben, sondern weil du und ich, weil wir Gott gefunden haben. Jesus ist die Wahrheit, die uns frei macht. Es ist so unterschiedlich, ob wir verstehen, was unsere Identität ist, wer wir sind in Gott, oder ob ich glaube, ich muss irgendwas leisten, ich muss irgendwas bewirken. Ob ich weiß, ich bin beschenkt oder ich muss irgendwas in Gang bringen. Ob ich weiß, wer ich bin und was immer das sein kann. Vielleicht du würdest gern bekannt sein für deine liebe Art. Jemand, der gerne andere lobt, ermutigt. Jemand, der bekannt ist, dass er hart arbeitet. Ich habe ein Beispiel gesehen, gestern habe ich es, glaube ich, gelesen, für die, die Fußball gerne schauen. Kevin Großkreuz ist ein Abwehrspieler, der auch schon in der deutschen Nationalmannschaft gespielt hat und der war erst bei Dortmund, dann war er in der Türkei und jetzt ist er bei Stuttgart und vielleicht habt ihr das verfolgt. Er war mit anderen vom VfB unterwegs, Jüngeren, und es gab eine Riesenschlägerei, er musste ins Krankenhaus und er hat sich dort anscheinend einiges zu Schulden kommen lassen und dann haben sie ihn gefeuert vom VfB. Und jetzt gibt es eine Fan-Initiative, zwei 17-Jährige, die inzwischen schon 32.000 Unterschriften besorgt haben, dass er wieder zurückkommen kann. Und ich mir das so ein bisschen, wie ich es gelesen habe, mir so ein bisschen angeschaut habe, warum machen die das? Was glaubt ihr, wie würden die reagieren, wenn Großkreuz sagt, verschwindet, ich will mit euch nichts zu tun haben, lasst mich in Ruhe? Ich habe ein Gefühl, dass die das tun, weil sie sagen, wir können uns sonnen in dem Licht dieses wunderbaren großen Stars. Wenn dieser Star sie ablehnen würde, wie würden sie reagieren? Wahrscheinlich wären sie nicht mehr so begeistert, wahrscheinlich würden sie sich nicht für ihn einsetzen. Und so tun wir vieles in unserem Leben. Es ist, glaube ich, ich versuche darzustellen, die Palette, die Breite, was wir alles tun, weil wir nicht unsere Identität in Gott gefunden haben. Wir handeln aus Konkurrenz oft, aus Eifersucht, Machtkampf, weil wir uns nicht anerkannt fühlen, was immer es ist. Aber das ist das Evangelium, zu sagen, ich bin Kind Gottes. Und ich möchte wirklich so jemand sein wie David, der Gott kennt. Und er weiß, dass er von Gott erkannt ist. Und wir haben das vor ein paar Wochen drüber gesprochen. Das heißt einmal, ihr kennt Gott oder vielmehr noch, ihr seid von Gott erkannt. Und ich glaube, das ist das Problem unserer Identität. Kennst du das, wenn du das Gefühl hast, du wirst verkannt? Jemand trifft ein Urteil über dich, wo du sagst, sorry, das bin ich nicht. Das ist schlimm. Verkannt zu werden, nicht so eingeschätzt zu werden, wie du selber glaubst. Und dann täuschen wir uns auch selber über uns selber, oder? Manchmal haben wir eine Vorstellung, auf Facebook gibt es immer wieder diese Bilder, wo Leute zeigen wollen, wie stark sie sind, wie toll sie sind. Und auf einmal siehst du dann ein Bild, wie sie wirklich ausschauen. Das ist typisch für uns. Aber das ist eins der schlimmsten Gefühle, glaube ich, für uns Menschen, wenn wir das Gefühl haben, wir werden verkannt. Wir werden nicht für das genommen, wer wir sind. Es wird über uns geurteilt in der Weise. Aber Paulus sagt, Gott kennt dich. Können wir da drin Ruhe, Frieden, glücklich sein finden? Selbst wenn alle um uns herum verkennen, nicht anerkennen, wer wir sind, welche Identität wir haben, zu wissen, Gott kennt mich. Und das ist wirklich erstaunlich, weil ich glaube, unsere natürliche Reaktion wäre, Gott kennt mich, er durchleuchtet mich, er weiß alles, was ich denke und fühle und mache und sage. Das könnte sehr bedrohlich wirken. Aber das Erstaunliche ist, der Gott, der uns durch und durch kennt, hat sich für uns entschieden. Nicht, weil er uns kennt, er liebt uns, nicht weil er uns kennt, sondern obwohl er uns kennt, hat er sich entschieden. Gott hat sich entschieden, mich zu lieben, nicht weil er irgendwelche tollen Sachen über mich rausgefunden hat, sondern trotzdem, er sagt, ich habe mich für dich entschieden. Du bist mein Kind. Und ich glaube, das kann uns so, da müssen wir nichts mehr verstecken, weil ich glaube, unsere normale Reaktion ist, es gibt Dinge in unserem Leben, die wir versuchen, so gut wie möglich zu verstecken, so gut wie möglich geheim zu halten, dass es keiner rauskriegt. Aber Gott kennt das alles, die tiefsten Regungen unseres Herzens, er weiß es. Und es kann uns so eine Geborgenheit, so einen Frieden geben, zu wissen, Gott kennt mich und gerade jetzt liebt er mich. Er hat sich entschieden, mich zu lieben, mich anzunehmen, so wie ich bin. Das darf uns große Sicherheit, Gewissheit, Frieden, Freuden geben. Amen.